Give Peace a Chance. Der Podcast des BIC mit Fiona Wildshusen und Marius Barks.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge Give Peace a Chance, dem Podcast des BIC zur Friedens- und Konfliktforschung. Mein Name ist Marius Barks, ich bin Wissenschaftler am BIC und mir gegenüber am Mikrofon sitzt heute erneut meine wunderbare Kollegin Nina Baum. Anlässlich des International Youth Day, der am 12. August stattgefunden hat, möchten wir uns heute in unserer 5. Folge einmal der Jugend widmen. Und nicht irgendeiner Jugend, sondern der Jugend im Sahel, einer Region in Afrika, die ja wir am BIC mit Blick auf die vielen Konflikte und bewaffneten Gruppen sehr intensiv betrachten und sehr intensiv damit beschäftigen, von dem man aber medial kaum etwas mitbekommt, außer es geht um Militärputsche. Umso glücklicher sind wir darüber, dass wir auch heute wieder zwei tolle Gäste bei uns hier am Institut in Bonn haben, mit denen wir in der nächsten Stunde einfach mal ausführlicher über dieses Thema sprechen.
Kommen wir zur Vorstellung. Mir gegenüber, heute im Büro, sitzt Jérôme Schroth. Jérôme, du bist Fachplaner bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, und da in der Abteilung Governance and Conflict beschäftigt. In dieser Rolle bist du für die Planung von diversen Vorhaben im Bereich Dezentralisierung, lokale Regierungsführung, Demokratieförderung und Konfliktbearbeitung zuständig. Dein regionaler Schwerpunkt liegt auf Nord- und Westafrika und unter anderem warst du für circa 3 Jahre als Auslandsmitarbeiter für die GIZ in Tunesien tätig. Wir freuen uns heute sehr, dich dabei zu haben. Willkommen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Mir gegenüber sitzt meine geschätzte Kollegin Milena Bergs. Milena, du bist Beraterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am BIC, wo du zurzeit Teil eines Projektes mit der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen bist, wo ihr regionale Ansätze im Umgang mit bewaffneten Gruppen eben erforscht. Du hast dich in der Sahelregion sehr intensiv immer mit den Themen Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration von ehemaligen Kämpfern und Kämpferinnen beschäftigt, sogenanntem DDR. Warst in verschiedenen Positionen in Forschung und Praxis. Du warst unter anderem im UN-Büro für Abrüstungsfragen in New York eine Zeit lang. Du warst bei der UN-Mission MINUSCA in der Zentralafrikanischen Republik. Du warst in der Entwicklungszusammenarbeit im Niger. Du hast also sehr viel Zeit in der Region selber verbracht. Und wir freuen uns deshalb sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, Milena. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Trotz eurer langjährigen Erfahrung und der Zeit, die ihr in der Sahelregion verbracht habt, möchten wir nicht nur über die Jugend im Sahel sprechen, sondern auch mit ihr. Weshalb wir vor unserem Gespräch heute bereits mit zwei jungen, aufstrebenden Stimmen der Region gesprochen haben. Und zwar Zainabou Boubacar Sakou. Sie ist Mitte 20, Direktorin der Organisation Jeunesse Plus und Aktivistin für die Rechte von Frauen, Kindern und Jugendlichen. Und wir haben mit Mustafa Al-Hassan aus Nigeria gesprochen. Nigeria gehört nicht direkt zur Sahelregion, grenzt daran, aber er beschäftigt sich als International Development Practitioner sehr stark mit der Sahelregion. Und beide werdet ihr heute im Laufe des Podcasts immer wieder mal zu hören bekommen. Bevor wir aber jetzt ausführlicher ins Thema einsteigen, kommt wie immer unsere erste Rubrik, Konflikt und Pakt, wo wir euch ja kurz abholen und ein paar erste Facts zum Thema droppen.
Konflikt kompakt.
Die Sahelzone erstreckt sich über 7000 Kilometer von der Atlantikküste im Westen bis zum Roten Meer im Osten und bildet ein Übergangsgebiet zwischen der Sahara im Norden und den Savannen im Süden. Zu der Region zählen Staaten wie Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, aber auch der Tschad. Viele dieser Länder sind stark von Gewalt betroffen. Regelmäßig kommt es zu Militärputschen. Zu den wesentlichen Ursachen zählt die kontinuierliche politische Instabilität, eine extreme Armut und chronische Unterentwicklung, die durch die Klimakrise zusätzlich verschärft wird. Ein optimaler Nährboden für Boko Haram und andere bewaffnete Gruppen. Internationale Bemühungen zur Stabilisierung der Region haben bisher nur begrenzte Erfolge erzielt. Denken wir beispielsweise an den UN-Einsatz in Mali und den deutschen Truppenabzug vergangenes Jahr. Die wirtschaftliche Lage in der Sahelzone ist prekär. Viele Menschen sind auf Landwirtschaft und Viehzucht angewiesen, was sie besonders anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels macht. Viele Jugendliche flüchten aufgrund der schlechten Lebensbedingungen und fehlenden Perspektive in städtische Gebiete und andere Länder. Trotz ihrer großen kulturellen Vielfalt und natürlichen Ressourcen bleibt die Sahelzone eine Region, die vor enormen sozialen und ökologischen Herausforderungen steht.
Wir haben im Konflikt kompakt gerade schon ein paar erste Eindrücke über die Region erhalten. Jérôme, Vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal ein Bild zeichnen, wie die politische und die ökonomische Lage vor Ort aktuell ist.
Ja, ich fange mal mit der wirtschaftlichen Lage an. Das ist schon, muss man sagen, ja, nicht sehr gut, nicht sehr rosig insgesamt, die wirtschaftliche Lage. Es gibt hohe Arbeitslosigkeit, gerade unter Jugendlichen. Es gibt einen hohen Grad an informeller Beschäftigung, auch eben Jugendliche stark davon betroffen, zum Beispiel im Goldsektor. Da arbeiten viele ohne irgendwelche Art von Absicherung, soziale Sicherung, Arbeitsschutz, all solche Dinge gibt es da häufig nicht. Ich habe selbst auch schon solche Goldminen, im Prinzip illegale Goldminen auch schon besucht. Minderjährige auch zum Teil, die da arbeiten. Es gibt wenig Alternativen. Landwirtschaft wurde gerade genannt, das ist eine weitere Alternative, wo aber auch viel informelle Beschäftigung stattfindet. Investitionen als solche, weder des Staates noch irgendwie von externen Investoren, gibt es kaum, auch aufgrund der politischen Lage. Und insgesamt, die Staaten haben dadurch auch einfach auch geringe Einnahmen. Das heißt, sie können einfach auch nicht viel investieren. Die politische Lage sieht so aus, dass wir, wenn ich jetzt mal sozusagen den Kernsahel nehme, das sind die 5 Staaten der Sahel-Allianz, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Tschad und Niger, dann haben wir in 4 von den 5 Staaten, also wenn ich jetzt Tschad damit reinrechne, würde ich mal machen, de facto Militärregierungen, die im Prinzip durch Putsche an die Macht kamen. Wir haben, und das aber schon immer, das hat sich sozusagen in den letzten Jahren eigentlich nicht wirklich verbessert, kaum staatliche Präsenz des Staates in der Fläche. Das sind auch gerade zum Beispiel Mali, auch Flächenstaaten, die sind sehr groß. Je weiter man vom Zentrum, also von der Hauptstadt und vielleicht noch so ein paar größeren Städten weggeht, desto weniger staatliche Präsenz sieht man. Also staatliche Präsenz im Sinne von Schulen, Krankenhäuser, also irgendwelche Dienstleistungen, die der Staat, auch Wasserversorgung, Stromversorgung, wird dann alles auch immer dünner im Grunde genommen. Auch Polizei, Gendarmerie und so weiter, das wird auch, trifft man immer seltener an, je weiter man sozusagen in die entlegenen Regionen geht. Und genau, das ist natürlich auch für die Bevölkerung, die dann speziell in solchen Regionen lebt, wird der Staat dann natürlich auch kaum wahrgenommen und ist eigentlich kaum präsent, dass er wirklich auch was für die Leute tut.
Ja, du hast vorhin den Punkt angesprochen, dass es sehr geringe Beschäftigungsmöglichkeiten gibt und dass in den wenigen Beschäftigungsmöglichkeiten, die es abseits der Landwirtschaft gibt, miserable Arbeitsbedingungen gibt, dass dort Kinder arbeiten. Du hast von Minen gesprochen. Was verdient ein Jugendlicher in einer Goldmine?
Es gibt tatsächlich so einzelne Reports oder Erhebungen. Ich weiß nicht immer, wie verlässlich die Zahlen da sind. Ich glaube schon, dass es da Einzelne gibt, die da auch mal vielleicht auch mal wirklich ein bisschen Reichtum machen können, weil sie vielleicht auf was stoßen, irgendwie auf einen größeren Nugget oder irgendwie ein größeres Goldvorkommen. Aber insgesamt ist es, glaube ich, vor allem der Mangel an Alternativen, die Perspektivlosigkeit, die Jugendlichen dahin treibt. Und das steht, glaube ich, auch in keinem Verhältnis zu dem Risiko, was sie eingehen. Also dass diese Goldminen, die gibt es zum Beispiel im Südwesten von Burkina sehr viel, sieht man auch, sind immer so Löcher im Boden, die stürzen auch regelmäßig ein. Das heißt, ich glaube, also selbst wenn man da auch mal mit vielleicht ein bisschen mehr, weil man gerade was findet, rausgeht, die Risiken und was dahinter steht, das steht wirklich in keinem Verhältnis dazu.
Genau, da würde ich vielleicht auch nochmal kurz reinkommen. Du hast jetzt natürlich die Erfahrungen aus Burkina genannt. Da wären auch noch die Erfahrungen zum Beispiel aus dem Tschad zu nennen. Im Norden des Tschads, in der Tibesti-Region, das ist eine bergreiche Region, natürlich dann eben dort auch seltene Erden, wie zum Beispiel Gold, aber auch andere Minerale halt zu finden. Und genau die Dynamiken, die du beschreibst, sind auch hier zu finden. Die Minen sind sehr stark kontrolliert, also es ist natürlich alles sozusagen kleinere Minen, die sich auf eine größere Fläche sozusagen erstrecken, in der sich aber Menschen auch in sklavenähnliche Verhältnisse begeben, dadurch, dass extreme Abhängigkeiten geschaffen werden. Zum Beispiel ist natürlich der Zugang zu Wasser, aber auch Nahrung, also Lebensmittel und andere Güter sehr knapp. Das heißt, das, was man eigentlich erwirtschaftet, was in den meisten Fällen sehr wenig ist. Also es ist selten, dass, wie du gesagt hast, dass jemand mal einen größeren Nugget findet und das auch für sich selbst behalten darf. Denn natürlich sind dort Menschen vor Ort, die diese Minen sozusagen verwalten, und an die muss Prozentsatz abgegeben werden. Das heißt, eigentlich geht man hier nicht oder nie mit größeren Reichtümern raus, und es ist auch sehr schwierig, aus dieser Situation tatsächlich sich wieder zu befreien, denn täglich müssen Abgaben gemacht werden, eben für das tägliche Überleben, heißt Wasser, Nahrung etc.
Vielen Dank für eure ersten Eindrücke. Wir haben in dem Zusammenhang auch Mustafa aus Nigeria die gleiche Frage gestellt, und es ist ganz interessant, was er dazu sagt.
It stems from an issue of mismanagement of resources and the lack of effective policies to address issues at hand. There are issues of corruption, especially in Nigeria and the wider Sahel, and there's political instability. But that political instability is intertwined with changes in government, especially in the broader Sahel, where you've now had coups as against the democratic regimes that were there before, and largely also the issue of the lack of participation by young people, both men and women, who make up over 50% of the populace. So what you have is a group of people who do not necessarily understand the needs of largely 50% of their own population. So I think when you hit on the issues of corruption, the lack of effective governance policies, and political instability, I think these are the major issues that are the reasons for their political and economic, as well as the security situation in the Sahel.
Ja, wie auch schon eben Jerome, hat Mustafa gerade auch wieder die vielen Coups, also die Militärputsche in der Region, angesprochen. Milena, vielleicht kannst du uns mal eine etwas ausführlichere Darbietung der Sicherheitslage vor Ort geben, damit so unsere Zuhörerinnen zu Beginn so ja eine Idee bekommen, was in dieser Region gerade los ist.
Ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung, das jetzt in der Kürze sozusagen zusammenzufassen. Ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, dass, obwohl es natürlich spezifische Dynamiken in jedem einzelnen Land gibt, also natürlich in Mali, Burkina, Niger, Tschad, hängen doch viele Dynamiken auch extrem zusammen. Im Tschad zum Beispiel habt ihr im Norden die Grenze zu Libyen, im Osten die Grenze zum Sudan, im Süden die Grenze zur Zentralafrikanischen Republik und im Westen die Grenze zu Kamerun, aber auch Niger. Der Tschad hat die Herausforderung, dass an jeder seiner Grenzen aktuell entweder Rebellen sozusagen Angriffe drohen, aber auch Bedrohungen durch terroristische Gruppierungen, wie zum Beispiel im Tschadseebecken. Der Tschadsee liegt in der Grenzregion zwischen Niger, Tschad, Kamerun und Nigeria. Hier, ihr habt es eben am Anfang schon erwähnt, ist aktuell die Gruppe Boko Haram, aber auch der Islamische Staat aktiv. Im Süden des Tschads sind Rebellen aus der Zentralafrikanischen Republik aktiv. Ihr seid sicherlich auch in den Medien auf die Krise, die neuerliche Krise im Sudan, wo General Burhan gegen Hemeti, also die Rapid Support Forces, aktuell das Land in einen Bürgerkrieg gestürzt hat. Und im Norden natürlich mit Libyen haben wir das Land, was seit 2011 eigentlich zerrissen ist, in die Ostfront unter General Haftar und die Zentralregierung in Tripoli. Das Ganze hat natürlich eine Auswirkung auf die gesamte Region. Mustafa hat die Militärcoups angesprochen, Mali zuerst, Burkina Faso, Niger im letzten Jahr, was natürlich auch wieder eine enorme Herausforderung für die Sicherheitslage anderer Staaten bedeutet, denn zum Beispiel gab es eine gemeinsame Militärkraft, diese Force nennt sich Multinational Joint Task Force, die zum Beispiel aus verschiedenen Ländern des Sahel, inklusive Tschad und Niger, sich mit der Frage, eben wie können wir Boko Haram begegnen in der Region, beschäftigte. Das ist jetzt natürlich auf der Kippe, seitdem Niger den Coup erfahren hat. Also ist auch hier, ihr habt auch die Entwicklung mit den G5 Sahelstaaten, aus denen sich ja nun nach den Coups die Staaten auch einer nach dem anderen eigentlich entzogen hat. Also hier stellt sich die Frage, wie kann man regional auch weiterhin Sicherheit schaffen, was hier natürlich durch diese verbundene Sicherheitslage extrem schwierig wird.
Das heißt, die Lösung vieler Sicherheitsprobleme ist ausschließlich über regionale Ansätze möglich. Sprich, nationale Ansätze werden langfristig da keinen Erfolg haben, weil man diesen Gruppierungen, die ja dann quasi transnational agieren, nur begegnen kann, wenn man auf einer regionalen Ebene einen Lösungsansatz findet. Die politische Instabilität und die Militärputsche führen aber dazu, dass jeder einzelne Staat innerhalb der Region, über die wir ja heute sprechen, wieder anfängt, auf sich selber zu schauen und sich aus diesen regionalen Lösungsansätzen herauszuziehen und dadurch quasi das Problem für alle anderen Staaten in der Region wieder größer macht, auf politischer Ebene, auf sicherheitspolitischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene etc.
Das würde ich sagen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch existierende Regionalorganisationen, wie zum Beispiel die ECOWAS, die natürlich deutlich unter den Coups gelitten hat, nicht nur in Form von Legitimität, aber auch von Durchsetzungsvermögen. Also die ECOWAS hat es ja letztendlich nicht geschafft, die Staaten auch dazu zu bewegen, erstmal nicht aus der Organisation auszutreten, aber auch die Verhandlungen weiterzuführen für einen eventuellen Wiedereintritt. Stattdessen sehen wir natürlich parallele Gebilde, wie zum Beispiel die Allianz der Sahelstaaten, AÖS, also unter Mali, Burkina Faso und Niger, die sich natürlich jetzt als eher Militärbündnisse, Sicherheitsbündnisse, als Parallelbündnisse herausstellen. Also das ist eine Schwierigkeit für die aktuell bestehenden regionalen Gremien sozusagen oder Organisationen besser gesagt. Klar. Vielleicht noch einen letzten Punkt, weil den habe ich jetzt tatsächlich nicht gebracht. Und zwar, wenn wir auf die Militärkurs schauen, ist natürlich einer der zentralen Aspekte die Sicherheit gewesen. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel die Dreiländerregion, Leptakugurma heißt es, das ist die Region zwischen Niger, Burkina Faso und Mali. Hier sind natürlich dschihadistische Gruppen tätig. Einerseits Islamischer Staat anhängig, andererseits Al-Qaida. Und es war eigentlich nicht möglich, auch obwohl der internationalen Intervention, die durch verschiedene Staaten geliefert wurden, sei es Frankreich, die Vereinigten Staaten, aber auch andere, dieser Bedrohung für die Bevölkerung Herr zu werden. Und das war tatsächlich auch in den Protesten, wo man auch viele junge Menschen natürlich auf der Straße gesehen hat, ein zentraler Faktor zu sagen, wie kann es sein, dass wir seit Jahren hier intervenieren und es für uns keine Besserung gibt? Wie kann es sein, dass eine UN-Mission, MINUSMA, die seit Jahren eine der größten UN-Missionen in der Region, nicht dazu in der Lage war, Zivile zu schützen, sondern immer wieder massakern sozusagen zuschauen musste, wenn man so will, und da eigentlich keine nachhaltige Lösung gefunden. Das haben sich natürlich die neuen Regime auch sozusagen zu eigen gemacht und gesagt, wir werden jetzt mit dieser Situation ein Ende machen.
Ich würde dem zustimmen, was du gesagt hast. Und in der Tat, die Militärs in den Ländern, die sind eher schwach, eher schlecht ausgestattet. Das ist sozusagen auch ein Teil der schlechten Regierungsführung, dass sie schlechte Streitkräfte haben. Deswegen versuchen sie ja so aktiv, sich in Russland militärische Hilfe zu holen und bekommen die ja auch weitgehend. Also Niger, Mali, Burkina, das ist ja wirklich auch schon eine offizielle Kooperation. Ich glaube, auch im Tschad gibt es erste Kontaktaufnahmen und ich glaube sogar schon Besuche. Und es ist so, dass auch da schwanken die Zahlen, also Statistiken im Sahel ist auch immer ein bisschen so eine schwierige Sache. Aber was man oft so liest, ist, dass in Burkina, Mali ähnliche Zahlen, so ungefähr ein Drittel des Territoriums nicht mehr kontrolliert wird von, ich habe ja vorhin schon erzählt, also nicht mehr kontrolliert wird vom Zentralstaat. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist sehr entlegen alles, das ist natürlich auch schwer zu kontrollieren, schlechte Infrastruktur und so weiter. Und auf diesem etwa ein Drittel sind halt andere Akteure jetzt präsent. Also wir nennen das dann in der EZIZ Gewaltakteure üblicherweise, so als Oberbegriff. Das können terroristische Gruppen sein, das kann aber auch organisierte Kriminalität sein. Das kann man auch manchmal gar nicht so genau trennen. Also das geht auch oft Hand in Hand, weil sich natürlich diese terroristischen Gruppierungen auch finanzieren müssen. Und Schmuggel, Menschenhandel, alles was dazugehört, ist natürlich dann auch ein Riesenbusiness. Und ein letzter Punkt. Du hast das gerade angesprochen mit den Militärregimen und das wurde von den Bevölkerungen und wird es nach wie vor auch noch recht, also in der Mehrzahl gut geheißen. Vielleicht sind die auch manipuliert manchmal, die Umfragen, aber ich glaube schon, dass die das erstmal willkommen geheißen haben, eben auch, wie du es erwähnt hast, weil sie sich erhoffen, dass die Sicherheitslage besser wird, weil die wurde vorher eigentlich stetig schlechter. Der Punkt ist jetzt, sie sind seit wie lange, ein, zwei Jahre, so je nachdem jetzt auch schon, kann man sagen, an der Macht. Also was ich so lese, ist, dass es sich nicht wirklich verbessert hat. Also auch die haben das bisher noch nicht in den Griff bekommen. Im Gegenteil, also wir sehen sehr viel, auch Massaker, Menschenrechtsverletzungen aller Art. Und die werden auch sozusagen von den staatlichen Akteuren mitbegangen. Zum Teil gibt es jetzt auch schon Vorwürfe, ist nicht immer klar, ne, kann man das beweisen. Aber es gibt die Vorwürfe auch unter Beteiligung von, man liest dann häufig von weißen Söldnern. Also sind dann wahrscheinlich aus Russland, Wagner oder mittlerweile heißen die Afrika-Korps. Also das ist auch, ist nicht so, dass sich das jetzt unbedingt gebessert hat, die Sicherheitslage.
Das heißt, um das mal vielleicht ein bisschen grob runterzufassen, wir haben innerhalb der Region, du hast eben das Tschadseebecken angesprochen, Gebiete, die nicht mehr vom Staat kontrolliert werden, wo dann lokale bewaffnete Gruppen, ob jetzt dschihadistisch oder nicht, wahrscheinlich so eine Form von semi-staatlichen Strukturen aufbauen, Gelder generieren, Steuer generieren, um eigentlich für Sicherheit zu sorgen, was nicht der Fall ist. Wir haben Militärregierungen an der Macht in verschiedenen Ländern, die demokratische Strukturen abgelöst haben. Die Bevölkerung hat dies teilweise unterstützt, weil sie sich eine bessere Zukunft erhofft haben, weil die internationalen Missionen nicht dazu geführt haben, dass die Situation über Jahrzehnte hinweg verbessert hat, sondern das Gegenteil teilweise sogar der Fall war. Und die Konsequenz war dann eine Situation wie in Mali, wo es dann einen Militärputsch gab und die neue Militärregierung die internationalen Hilfsorganisationen und auch die Militärs, die vor Ort waren, gebeten hat, würde ich fast sagen, auf eine nette Art und Weise, das Land zu verlassen. Und Russland hat dieses Vakuum fast regional übergreifend gefüllt durch Milizen wie Wagner oder andere. Jetzt haben wir einen generellen Überblick und würden von diesem generellen Bild gerne mal etwas spezifischer auf die Konsequenzen dieser Situation eingehen und eben dabei diesen Bogen spannen und zu sagen, was sind die Konsequenzen dieser Situation für die Jugend? Um da mal nur eine Zahl zu nennen, 2019 alleine bildeten die 15-Jährigen 47% der Bevölkerung ab. Und Jerome, da würde ich dich ganz gerne fragen, wo du aktuell die größten Herausforderungen für diese junge Generation siehst.
Ich fange mal hier vielleicht mit dem Politischen an. Es ist erstmal so, ja genau, die machen einen großen Anteil der Bevölkerung aus. Also die Zahlen sind, glaube ich, die man da hat, auf jeden Fall verlässlich. Und obwohl sie aber so einen großen Anteil ausmachen, ist es tatsächlich so, dass Jugendliche häufig, ich sag mal, vom Staat nicht gehört, gar nicht erst gefragt werden. Das heißt, es gibt keine großartigen Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche. Es gibt generell wenig Beteiligungsmöglichkeiten jenseits von Wahlen. Das ist auch was wir über die GIZ-Projekte mitfördern. Ob und wann es jetzt wieder Wahlen gibt bei den Militärregierungen, das wissen wir erstmal nicht so genau. Die versprechen da manchmal was, aber es wird oft nicht eingehalten. Es gibt so Transitionsphasen, die dann auch gerne wieder verlängert werden. Also das ist so ein bisschen unklar. Aber wie gesagt, auch auf lokaler Ebene, partizipative Planung in Kommunen und so weiter, ist jetzt nicht so, dass da Jugendliche sehr systematisch eingebunden werden. Ich denke, ein Aspekt ist, vielleicht ein bisschen so ein kultureller Aspekt, dass Seniorität sehr stark ausgeprägt ist. Das sehe ich immer wieder auch in Gruppen, wenn ich war jetzt bei der Generalversammlung der Saalallianz in Berlin vor ein paar Wochen und dann war da auch so Arbeitsgruppen und dann, wenn dann sobald da so ein älterer Herr halt am Tisch sitzt, dann redet halt er. Und mittlerweile bin ich, kannst du ja sagen, bin ich 40, dann bin ich so nicht mehr ganz so jung, dann kann ich mich schon mal durchsetzen da vielleicht auch, aber wenn dann da vielleicht auch Frauen sitzen, junge Frauen oder so, dann ist das sozusagen, also das ist, glaube ich, eine starke kulturelle Prägung, dieses Senioritätsprinzip, das muss man auch, glaube ich, einfach auch sehen, dass das eine Rolle spielt. Ein weiterer Aspekt zum Politischen ist, dass der Staat eigentlich auch, oder generell öffentliche Akteure, also wenn ich jetzt Kommunen und so weiter noch mit reinzähle, also Gemeinden, Städte und Gemeinden, die liefern eigentlich in dem Sinne auch kaum was für Jugendliche, also im Sinne von Jugendzentren, Sportplätze, vielleicht auch irgendwelche kulturellen Angebote, also so das, ich meine, in Deutschland in jedem Dorf gibt es eine Landjugend, ich weiß nicht, wer im Dorf groß geworden ist, der war da vielleicht und wer in der Stadt groß geworden ist, da gibt es ähnliche Einrichtungen. Auch solche Dinge haben wir schon gefördert. Ich habe mir das auch zum Teil die Situation schon angeschaut in so ein bisschen entlegenen Partnergemeinden, wo wir eben sind. Ja, wenn du Jugendlicher dort bist, du kannst einfach fast nichts machen, weil es gibt nichts, ja. Es gibt einfach fast nichts, ja. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor. Vielleicht noch ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist, der eher so ins Sozioökonomische reingeht. Wir haben das aber eigentlich auch schon ein bisschen angesprochen mit der Arbeitslosigkeit vorhin, eben sozusagen die fehlenden materiellen Möglichkeiten auch. Auch da gibt es, glaube ich, nochmal eine zu beachtende kulturelle Dimension drin. Man gilt eigentlich auch im Sahel, in den Sahelländern, ist auch in vielen anderen afrikanischen Ländern so lange nicht gesellschaftlich als jemand Vollwertiges, solange man nicht geheiratet hat, eine Familie gegründet hat, Kinder hat und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das sozusagen häufig auch sehr spät ist, eben wegen der Jobsuche und so, werden teilweise auch Jugendliche bis zum Alter von 30, manchmal sogar 35, also die Kohorte wird manchmal so weit gefasst in Statistiken für afrikanische Länder, wird also weiter als in Europa dann sozusagen man als Jugendlicher gefasst wird in Statistiken, das hängt damit zusammen. Und ein Job, ein Einkommen ist halt eine Grundvoraussetzung, um sozusagen auch Familiengründung, eine Familie zu gründen. Und das ist natürlich dann, solange man das nicht geschafft hat, ist man auch so in der Wahrnehmung öffentlicher politischer Akteure, glaube ich, einfach noch nicht sozusagen vollwertig. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir beobachten, was man jetzt, glaube ich, auch schwierig beeinflussen kann von außen, ne? Aber es ist ein Faktor, den man, glaube ich, auf jeden Fall den man einfach sehen muss.
Man kann also partiell auf jeden Fall von einer gewissen Perspektivlosigkeit in der Region sprechen, gerade jetzt für die Jugendlichen. Das hat uns auch Zainabu in unserem Vorgespräch etwas geschildert. Meine Frage jetzt an dich, Milena, was resultiert aus dieser Perspektivlosigkeit oder wohin führt das für die Jugendlichen in der Region?
Ja, also ich glaube, alle Aspekte, die Jerome jetzt gerade auch schon angesprochen hat, gepaart mit der Sicherheitslage, die wir eben schon besprochen haben, ist es natürlich auch dann eine Gefahr von Alternativen, die eben durch bewaffnete Gruppen auch gestellt werden. So, das heißt, wir haben natürlich nicht nur teilweise ein Abdriften, insbesondere junger Männer in die Kriminalität, aber eben auch Drogenkonsum ist ein Problem, insbesondere medikamentös. Das heißt, Tramadol ist zum Beispiel ein Mittel, was im Sahel sehr, sehr verbreitet ist, was natürlich auch sozusagen frei zugänglich ist mit Dingen wie zum Beispiel Kokain, was wir jetzt in unserer Forschung auch zum Beispiel wesentlich weniger eher im Norden zur Grenze mit Libyen eher auftreten sehen haben, aber Tramadol auf jeden Fall ein großes Problem, insbesondere in der Tschadsee-Region und auch in Bezug auf Boko Haram und den Islamischen Staat. Also hier natürlich die Gefahr, dass diese jungen Leute dann auch in die Gruppen oder diesen Gruppen halt beitreten. Dazu muss natürlich gesagt werden, dass auch viele unfreiwillig beitreten, also natürlich auch durch Kidnapping in die Gruppen kommen. Also nicht jeder tritt natürlich freiwillig bei, aber insbesondere wenn es auch um, du hast organisierte Kriminalität angesprochen, auch gepaart mit Banditentum. Also das ist ein großes Problem, was auch jetzt ein neues Phänomen ist, was extrem zutage tritt, insbesondere mit Strategien wie eben Kidnapping, die natürlich auch hohe Erträge einfach erzielen, was natürlich dann für Jugendliche, du hast es gesagt, auch wenn es um den Erwerb natürlich geht, ein großer Faktor ist. Also hier sozusagen die Gefahr, dass diese Situation natürlich die bewaffneten Gruppen dann auch stärkt im Ende.
Wir haben die gleiche Frage auch Mustafa gestellt und er hat uns auch ähnliche Eindrücke geschildert.
The consequences of these problems is that a lot of young people see themselves having a bleak future, you know. They essentially don't see themselves to be able to participate in any meaningful economic or political activity. And this leads to increased vulnerability to recruitment into non-state armed groups, into violent extremist groups. This lack of opportunities, the economic hardship that they face means that it's also likely that they're going to participate in social unrest in Nigeria. There's a significant call right now on the issue of young people protesting or not. And the government fears is that many of these social unrest can be hijacked by political actors, very much so like what has been seen in Kenya. This ultimately will lead to social unrest, Because young people feel frustrated, they feel disenfranchised, and this ultimately leads to a resistance for survival. There's also the issue of migration. Oftentimes, a lot of this, if you follow the global politics, there's a huge clamor on the issue of migration by many young people. But young people will eventually search for greener pastures, sometimes illegal, if there are no better opportunities in their own place. And the irony of migration is that it then leads to a loss of potential talent within the continent, which in itself has a ripple effect on the issues that are happening at home.
Ja, ich glaube, Mustafa hat noch sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen. Vielleicht, was ich noch ergänzen wollte, um jetzt nicht das Bild zu erwecken, was häufig passiert, dass wir anfangen, Jugend auch zu stigmatisieren, also auch zu sagen, das ist eine Gruppe, die Gefahren birgt, sie driften in die Kriminalität ab, etc., würde ich gerne da auch noch das, die andere Seite zeigen und sagen, dass viele sich tatsächlich auch zugunsten ihrer Gemeinden engagiert haben, zum Beispiel in Selbstverteidigungsgruppen, was natürlich auch sozusagen eine ja, problematische Geschichte ist, auf, von dem Blickwinkel her, dass es natürlich eine, wie sagt man, ein zweischneidiges Schwert ist, denn einerseits schafft es natürlich sofort Sicherheit in der Absenz der Staatsgewalt, also Polizei oder Militär. Kann also Gemeinden direkt schützen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch hier die Frage, was passiert mit diesen Gruppen im Nachhinein? Insbesondere wenn Gruppen wie zum Beispiel in Nigeria auch mit automatischen Waffen ausgestattet werden, auch für direkte Interventionen gegen terroristische Gruppen genutzt werden. Also hier ist die Frage, was passiert mit diesen Gruppen auch am Ende? Das ist nur eine Sache und genau, das würde ich vielleicht nur noch mal um diese zwei Seiten auch darzustellen.
Eine sehr sinnvolle Ergänzung. Ganz kurz, Milena, könntest du da Zahlen nennen? Hast du irgendwie Zahlen, dass man eine gewisse Verhältnismäßigkeit hat, wie viele Leute sich bewaffnen, wie hoch der Anteil an Jugendlichen innerhalb von bewaffneten Gruppen ist? Du hast von Al-Qaida gesprochen, vom IS gesprochen, von Boko Haram, aber eben auch von diesen bewaffneten Gruppen, die eigentlich innerhalb ihrer Dorfstrukturen für versuchen, für Sicherheit zu sorgen. Von was für Zahlen sprechen wir da?
Also was die bewaffneten Gruppen angeht, ist es immer sehr schwierig, genaue Zahlen zu nennen, weil auch hier, das ist immer insbesondere auch eine Thematik, wenn es um die Entwaffnung und Demobilisierung dieser Gruppen geht, wird natürlich die Zahl immer extrem aufgestockt. Also von 2000 landen wir dann irgendwann bei 10.000, weil immer gesagt wird, ach, ich kann noch auf die Schnelle noch 5.000 weitere Kämpfer hier aus dem Dorf noch rekrutieren. Also es ist sehr schwierig dort.
Aus Geldgründen oder?
Bitte?
Aus Geldgründen oder was ist die
Aus
Ursache,
Geldgründen,
dass
aber
sie?
auch natürlich aus ideologischer Motivation etc. Also hier sozusagen brüsten sich insbesondere die Rebellenführer immer damit, dass natürlich die Zahlen weitaus höher sind, um natürlich auch im Endeffekt in den Programmen höhere Benefits zu erzielen. Ich glaube, weil wir viel mit denen arbeiten, die aus den Gruppen kommen, kann ich dir da sagen, dass wir es mit extrem jungen Menschen zu tun hat, was uns natürlich darauf schließen lässt, dass der Prozentsatz der jungen Menschen in diesen Gruppen extrem hoch ist.
Werden die Jugendlichen dann bewusst rekrutiert oder ist es die Perspektivlosigkeit, die dir diesen Push für diesen Push sorgt?
Also in Nigeria, glaube ich, ist der Fall nochmal spezifisch, denn hier war es auch ein Schutzmechanismus, denn das Militär ist gegen die Gruppe extrem brutal vorgegangen. Das heißt, sie sind auch in Dörfer gegangen und haben Razzien sozusagen gemacht. Und jeder, der sich eigentlich nicht anders ausgewiesen hat, wurde als Boko Haram oder Islamischer Staat identifiziert. Das heißt, für sie war es natürlich auch die einzige Möglichkeit, sich zu schützen, zu sagen, nein, ich gehöre der Vigilantengruppe an. In diesem Fall hat sich die Gruppe CJTF gebildet, Civilian Joint Task Force, und haben sich deutlich dann auch durch visuelle Merkmale etc., Uniformen auch ausgewiesen, um zu sagen, ich gehöre hier der lokalen Selbstverteidigungsgruppe an und bin eben nicht Boko Haram.
Ich verstehe das richtig. Der Staat versucht, Jugendliche davon abzubringen, sich bewaffneten Gruppen anzuschließen. Die Jugendlichen haben in den Dörfern, so hast du es eben beschrieben, Jerome, auch teilweise einfach kaum Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. schließen sich nicht Boko Haram an, werden aber durch staatliches Handeln quasi in eine andere bewaffnete Gruppe gepusht, weil die Alternative dazu wäre, festgenommen zu werden.
So kann man es zusammenfassen, ja.
Puh, okay. Ich würde ganz gerne, Jerome, dir eine andere Frage stellen, weil du gerade eben einen Aspekt benannt hast, den ich sehr interessant fand, und du bist auf diese Form von Seniorität eingegangen, auf dieses Intergenerationsverhältnis, was wohl in der Region herrscht, wovon ich bislang so nie gehört habe. Das scheint ein großes Problem zu sein, denn Mustafa hat es vorhin auch schon in seinem O-Ton ein Stück weit angesprochen, auch das Resultat daraus, dass die Jugendlichen in politischen Debatten kaum Berücksichtigung finden. Und Zainabu hat uns in dem Vorgespräch eben auch benannt, dass das im Niger ein sehr großes Problem ist.
Il y a aussi le problème de dialogue intergénérationnel où ici on parle de, en fait, l'ancienne génération a du mal à communiquer, à partager leur expérience avec la nouvelle génération.
Der Dialog zwischen den Generationen ist aktuell ein großes Problem. Hier geht es speziell darum, dass die ältere Generation enorme Schwierigkeiten hat, mit den neuen Generationen zu kommunizieren und ihre Erfahrungen mit ihr zu teilen. Wir sprechen hier einerseits von intergenerationaler Mobilität, also der Tatsache, dass es der älteren Generation schwerfällt, ihre Positionen in Wirtschaft und Politik zu verlassen und an die jüngere Generation abzugeben. Dadurch wird jungen Menschen die Möglichkeit genommen, zu zeigen, was sie eigentlich drauf haben. Und dann gibt es noch das Problem des Generationenmix, das in Niger, Mali und Burkina sehr häufig auftritt. Dieses Problem beruht auf der einfachen Tatsache, dass die ältere Generation Schwierigkeiten hat, mit der jüngeren Generation zusammenzuarbeiten. In den letzten 2 Jahren hat sich aber glücklicherweise viel getan. Wir sehen eine Beteiligung der Jugend, auch wenn diese noch überhaupt nicht effektiv ist. Wir sind auch lange nicht dort, wo wir gerne wären. Aber immerhin fängt es sich an zu ändern.
Malgré que ce n'est pas du tout effektiv, c'est pas encore là où on veut, mais quand même ça commence à venir.
Jerome, der Aspekt ist dir in deiner Arbeit häufiger begegnet, das hast du auch benannt. Berücksichtigst du diesen spezifischen Aspekt auch innerhalb deiner Arbeit bei der GIZ?
Also du meinst jetzt speziell dieses Senioritätsproblem,
genau,
oder die...
Den Generationskonflikt, der von allen eben angesprochen wird, diese Seniorität, die existiert, geht man dann eben bewusster auf junge Menschen auch zu innerhalb der Arbeit, oder macht es in einer gewissen Weise gar keinen Sinn, weil sie innerhalb der Gesellschaft kein Standing haben, sodass man diesen Weg gar nicht gehen kann, um Erfolg zu erzielen?
Ja. Also wie gesagt, ich glaube, wir sprechen hier über eine kulturelle Wertvorstellung, über eine Norm, und ich wäre immer sehr vorsichtig, sozusagen von außen mit EZ-IZ-Maßnahmen zu versuchen, solche Dinge zu verändern. Das ist überhaupt nicht unser Mandat. Wir sind technische Zusammenarbeit und wir können Fachexpertise reinbringen, Fachberatung, können verschiedene Dinge finanzieren. Das ist möglich. Und ich glaube, das ist auch der Weg, wie man sozusagen Jugendliche im Prinzip, ja, empowern kann, würde ich sagen, ne? Damit das sozusagen von den Jugendlichen ausgehen kann und so ein bisschen von unten heraus wächst und da auch so ein Wandel stattfindet. Und das ist schon was wir auch tun. Also wir haben verschiedene Vorhaben im Sahel, die auch sozusagen in der Zielgruppenbeschreibung explizit Jugendliche, Frauen und so weiter auch benennen, wo wir wirklich gezielt versuchen, sie einzubeziehen. Also ein Beispiel, ich habe das vorhin genannt, ebenso Teilhabemöglichkeiten für Jugendliche sind sehr begrenzt. Und wir arbeiten in einzelnen Kommunen, jetzt auch in Burkina Faso, mit Jugendorganisationen, Jugendgruppen zusammen, machen kleine Finanzierungen für die, so kleine Mikroprojekte, die realisieren. Und wenn die erfolgreich sind, dann gehen wir den nächsten Schritt und gucken, dass wir sozusagen diese Mikroprojekte und die Ideen, die daraus entstehen, auch in die kommunale Planung mit der Gemeinde mit reinbringen.
Ja, ein Aspekt, würde ich sagen, der diese Entwicklung vielleicht ein Stück weit konterkariert oder eure Arbeit auch erschwert, ist, und das ist uns in den Vorgesprächen eben häufiger begegnet, dieser Aspekt, das Bevölkerungswachstum. Die Bevölkerung im Sahel hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Das Wirtschaftswachstum auf der anderen Seite stagniert aber sehr stark auf einem sehr schwachen Niveau und hat 2019 gerade mal 777 US-Dollar pro Kopf betragen. In der EU war es zum gleichen Zeitraum 45 Mal höher. Da würde ich ganz gerne nochmal Mustafa hören, denn es scheint, dass sich diese Entwicklung auch zukünftig fortsetzen wird, und die Konsequenz könnte, so nennt er es, ein Desaster sein.
One of the first things when we talk about the challenges facing young people in Nigeria, the Sahel or wider or Africa It's the fact that the population is likely projected to double to around 2 billion people by 2045. And as at that time, half of the young people will be living in cities. Many of them will be connected by mobile devices. And if this pool of people are harnessed properly, then it becomes a force for change. However, many of these young people without access to opportunities, issues of unemployment, quality education, insecurity, and political exclusion, which are the major issues that challenge and challenges that young people face right now, is a recipe for disaster.
Was Mustafa hier beschreibt, ist in der Entwicklung bis 2045, wo er davon spricht, dass sich die Bevölkerungszahl auf 2 Milliarden Menschen erhöhen könnte. Das ist ein exponentielles Wachstum, das kann man sich wahrscheinlich aktuell noch gar nicht vorstellen. Und dieses Bevölkerungswachstum scheint auch die wirtschaftliche Entwicklung und das Armutsniveau eben zu beeinflussen auf eine gewisse Art und Weise. Was wir uns da gefragt haben, in dem Zusammenhang, Jerome, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du gerade schon von deiner oder von eurer Arbeit gesprochen hast, was wird da gegenwärtig im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit von Deutschland, von euch speziell, von der GEZ irgendwie getan? Kann man dagegen irgendwie in gewisser Weise vorgehen? Kann man den Menschen vor Ort in der Hinsicht irgendwie helfen? Und wenn ja, wie?
Also erstmal grundsätzlich würde dem Mustafa zustimmen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so drastisch Desaster nennen würde, aber natürlich ist die demografische Frage eine ganz zentrale im Sahel. Und ich glaube, speziell Niger ist auch eines der Länder mit den höchsten oder der höchsten Fertilitätsrate, glaube ich, weltweit oder in Afrika. Also, ne, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und du hast es erwähnt. Wirtschaftswachstum relativ gering. Ja, man muss ja einfach nur mal Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum nebeneinander legen und dann sieht man schon sozusagen, dass das gar nicht funktionieren kann, weil man im Prinzip keine Ahnung, was für Wachstumsraten bräuchte, um allein den Bevölkerungszuwachs, um sozusagen die Jugendlichen, die Kinder und Jugendlichen, die dann danach kommen, irgendwann in den Arbeitsmarkt strömen, um die in Lohn und Brot zu bekommen. Also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ich glaube auch hier, also einerseits ist es, glaube ich, im Prinzip eine Regulierungsfrage. Theoretisch könnten die Staaten ja hingehen und das stärker regulieren. Ich meine, in China war das mal ähnlich vor Jahrzehnten und dann wurde die Ein-Kind-Politik eingeführt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Lösung sein muss für den Sahel, aber man könnte es regulieren. Und auch hier, ich glaube auch generell bei dem, wie viele Kinder Familien haben, jetzt auch gerade im Niger, auch das ist eine sehr kulturell geprägte Frage. Sehe ich jetzt relativ wenig Möglichkeiten, direkt mit TZ-Maßnahmen was zu tun, außer das, was ich schon vorhin beschrieben habe. Man kann natürlich versuchen, sozusagen wirtschaftliche Entwicklung, Einkommensgenerierung und so weiter und so fort. Aber die demografische Frage als solche ist, glaube ich, schon eine sehr endogene Frage und wo tatsächlich auch Lösungen vor Ort gefunden werden müssen.
Ja, da würde ich dir zustimmen, auch wenn wir sozusagen auch die Kraft in der Welt sehen. Also 2050 wird Afrikas Jugend 42% der gesamten Jugend der Welt ausmachen. Das heißt, hier haben wir, sicher sind viele von euch damit bekannt, auch die sogenannte Youth Bulge Theorie, die also besagt, haben wir dieses hohe Bevölkerungswachstum gepaart mit den Faktoren, die wir jetzt eben schon genannt haben: Arbeitslosigkeit, Alphabetisierung, Zugang zu sozialen Diensten etc. Wird also, wie Mustafa es genannt hat, zum Desaster. Die Theorie wurde natürlich viel kritisiert, zu deterministisch, westlich orientiert, aber eine wichtige Sache, die hier natürlich herauskommt, ist: Sollte der soziale Vertrag, also zwischen den Regierungen, zwischen den Staatsoberhäupten, Regierungen dieser Länder und der Bevölkerung sich nicht umsetzen, wird dieses Potenzial, was eigentlich da ist, was natürlich heute da ist und morgen da sein wird, was Afrika natürlich enorm nach vorne bringen kann, weltweit, nicht nur politisch und wirtschaftlich, wird dieses Projekt scheitern. Was wir allerdings sehen, und das sehen wir sehr deutlich in allen Ländern, da brauchen wir nicht jetzt nach Nigeria zu schauen, um die Demonstrationen, die jetzt auf der Straße stattfinden, gegen Bad Governance, ja, oder in Kenia haben wir gesehen, wie der Präsident einlenken musste. Wir sehen also, dass sich die Jugend auch nicht nur das wünscht, sondern das auch jetzt aktiv einfordert. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit langer Zeit. Also wirklich ein Appell, denke ich, der auch gehört werden muss, anstelle von diese Demonstrationen gewaltsam niederzuschlagen und diese Wünsche sozusagen der jungen Menschen nicht zu hören. Das wird sich auf lange Sicht nicht durchhalten, also nicht durchhalten können. Und da wird sich auch diese Kraft, die einfach da ist, das auch holen, denke ich.
Lass uns mal über Erfolge sprechen. Denn genauso wie MINUSMA versucht hat, die Situation in Mali zu verändern, wie andere UN-gesteuerte und internationale Organisationen und Missionen versucht haben, die Situation auf einer politischen, auf einer wirtschaftlichen Ebene zu verbessern, sieht man ja jetzt, wie die Situation ist. Milena, du hast es geschildert, Jerome, du hast die politische, wirtschaftliche Situation beschrieben. Das spricht jetzt nicht dafür, dass das Ganze erfolgreich gelaufen ist. Und die Frage, die ich mir in dem Zusammenhang stelle, ist es, wie es in dem Zusammenhang um die Entwicklungszusammenarbeit, um die humanitäre Hilfe eben steht. Konnte die Situation vor Ort in der Hinsicht wenigstens ein Stück weit verbessert werden? Und wenn nein, die Frage für dich, Jerome, was für Probleme habt ihr von Seiten der GZ eben da? Was sorgt dafür, dass es eben gewisse Misserfolge gibt? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr Eindrücke drüber geben.
Also vielleicht generell mal, wir haben ja jetzt hier über ein Riesenspektrum an Herausforderungen gesprochen. Und die sind sehr groß im Sahel und die hängen oft auch miteinander zusammen. Und ich glaube, die bedürfen sozusagen Ansätze in verschiedenen Politikfeldern und verschiedenen Akteuren, auch multilaterale und andere Geber und so weiter, müssen da wirklich eng zusammenspielen, damit man da sozusagen auch nachhaltige Erfolge hat. Also ich glaube, was ich damit sagen will, man sollte EZ auch nicht überbewerten. Das ist eines der kleinsten oder sogar das kleinste Ressort der Bundesregierung. Trotzdem haben wir signifikante Mittel und in der deutschen Entwicklungspolitik und wir als GIZ, wir sind ja nicht der einzige Player, gibt ja auch noch die KfW als FZ, die Infrastrukturen fördert und aufbaut. Aber wir kriegen natürlich unseren Teil davon und setzen damit unsere Projekte um. Und ich glaube schon, dass wir sehr sinnvolle Beiträge leisten können. Natürlich die Großwetterlage im Sahel hat sich jetzt zuletzt nicht unbedingt verbessert, aber wenn man mal so ein bisschen guckt, jetzt auch gerade auf subnationale Ebene, wo wir mit vielen Projekten ansetzen, übrigens hat das was auch damit zu tun, dass es Militärputsche gegeben hat. Wir sind zum Teil nicht mehr so nah an den zentralen Regierungen seitdem dran. Das war vorher mit den vorherigen Regierungen noch ein bisschen anders. Das heißt, wir haben uns auch in unserer Umsetzung ein bisschen stärker akzentuieren, ein bisschen stärker die subnationale lokale Ebene, sprich, das ist von meinem Arbeitsbereich ausgesprochen, Gemeinden und lokale zivilgesellschaftliche Organisationen, auch privatwirtschaftliche Akteure. Und gerade so auf lokaler Ebene haben wir schon auch da Erfolge vorzuweisen. Wir haben zum Beispiel Gemeinden, wo wir Infrastrukturen, also der Betrieb der Infrastrukturen verbessert haben, Märkte, Ähnliches, wo wir auch es geschafft haben, dass die Gemeinden ein bisschen mehr Eigeneinnahmen haben, die sie dann wieder verwenden können, zum Beispiel für Jugendarbeit, wenn sie das wollen. Genau, das sind nur so ein paar Beispiele, wo ich glaube, wo wir einen Mehrwert leisten können und wo wir auch einen positiven Beitrag sehen.
Ja, man fängt immer an und setzt ganz oben auf der großen Ebene an. Aber auch wie man in den vergangenen Folgen immer schon in den Peace News mitbekommen hat, in Afghanistan, in Kenia, in Bangladesch, was Benjamin uns letzte Folge geschildert hat, die Erfolge, die werden auf ganz kleiner, lokaler Ebene meistens erzielt. Die gehen aber häufig unter, eben dadurch bedingt, dass man über die große politische Lage in der Region spricht, über die militärische Lage. Die Form von Extremismus, die in der Region vorherrscht, die Militärputsche, die dort existieren, die beeinflussen eure Arbeiten gewisserweise. Milena, umgeht man die Regierung dann einfach und setzt vielleicht einfach eben auf lokalerer Ebene an oder ist das nicht möglich?
Also ich würde sagen, das ist sehr schwierig, auch für uns. Wir machen ja in erster Linie keine Umsetzung von Projekten, sondern wir machen Forschung. Aber selbst in der Forschung ist das natürlich sehr schwierig, denn wir zum Beispiel unterliegen ja auch bestimmten Kodex, brauchen Forschungsgenehmigungen etc. Also
ganz heimlich einreisen ist nicht möglich.
Aber. Nee, leider, Leider nicht, ist auch nicht gut, denn es ist immer besser, also dass dort vor Ort auch klar ist, was man da tut, wo man hinfährt. Wir insbesondere sind in den Grenzregionen, also ganz entlegen unterwegs. Das heißt, hier ist es eine ganz schlechte Idee, da sozusagen ungesichtet auch hinzufahren, also mit hohen Gefahren natürlich auch belegt. Und das ist schon immer wichtig, sich dann auch lokal bei den Gouverneuren und bei den Präfekten anzumelden. Also das ist leider nicht möglich. Auf der anderen Seite, vielleicht würde ich da noch einen Punkt zu nennen, was Jérôme angesprochen hat, wie vielleicht dezentrales Arbeiten auch möglich ist. Es wäre doch wünschenswert, wenn auch Finanzierungsmöglichkeiten für lokale Organisationen, sei es zivilgesellschaftlich oder anders, einfach flexibler werden würden. Wir sehen immer noch, dass sehr große Hürden diesen Organisationen auferlegt werden, um einfach auch an Gelder auch zu kommen. Natürlich wird immer mit Korruption etc. argumentiert, obwohl viele Organisationen sich auch schon Korruptionsindizes sozusagen auch unterlegt haben, um zu zeigen, wir sind transparent, wir haben alles, was ihr braucht. Aber doch immer ist es noch schwierig und oftmals, insbesondere wenn es da auch um die Verbindung mit der VN geht, stehen immer noch bestimmte Organisationen als Mittelsorganisationen dazwischen, wo eben dann auch nur ein Bruchteil wieder bei diesen Organisationen ankommt. Also wenn es da doch vielleicht ein Umdenken auch gäbe, Finanzierungen einfach möglicher und flexibler zu gestalten, wäre das vielleicht wünschenswert. Aber da hast du bestimmt auch mehr Info, Jérôme.
Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch so sehe, den würde ich unterstreichen. Und ich glaube, er wird auch im BMZ beispielsweise gesehen. Es gibt eine Zivilgesellschaftsstrategie, die jetzt verabschiedet wurde vom BMZ, wo das auch erwähnt wird, weil das ist in der Tat ein Problem. Die Hürden sind recht hoch. Also da ist sozusagen eine relativ hohe Compliance-Schwelle eingezogen. Das hat auch sicherlich seine Berechtigung. Aber wie du sagst, da gibt es eben gerade auch im Jugendbereich Organisationen, sehr lokal verankert, so Grassroot-Organisationen, die können das finanzadministrativ und irgendwie vom Reporting her und so weiter nicht unbedingt leisten. Und also jetzt auch beispielsweise im Sudan, weil du es vorhin erwähnt hast, war ich letztes Jahr, kurz bevor das alles losging, und da waren damals schon jegliche staatliche Strukturen, zumindest auf subnationaler Ebene, erodiert, und da mussten wir mit denen zusammenarbeiten und sind dann eben auch an so Grenzen gestoßen. Und also da würde ich mir auch wünschen, dass sich das vielleicht noch ein bisschen, ich sag mal, entbürokratisiert. Ja, das Korruptionsthema gibt es, aber wir reden hier auch von relativ kleinen Summen, die dann ausgeschüttet werden an einzelne Organisationen. Wir tun das im Übrigen auch schon. Also wir haben die Möglichkeit, örtliche Zuschüsse jetzt schon, und das tun wir auch viel in den Ländern, an Organisationen zu zahlen. Aber ich glaube insgesamt, das Korsett, was es da gibt, da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen dran drehen und schrauben, um das ein bisschen flexibler zu gestalten. Ja.
Ihr habt jetzt beide bereits Verbesserungswünsche geäußert, wie die Entwicklungszusammenarbeit noch besser funktionieren könnte. Wir haben auch dieselbe Frage Zainabu gestellt, um auch noch eine Stimme aus der Region sprechen zu lassen.
La seule chose que je pourrais dire ici à ce niveau, c'est de changer le fait
Die einzige Sache, die ich zu diesem Thema sagen kann, ist, dass wir die Tatsache ändern sollten, dass diesen drei Ländern Projekte und Programme aufgezwungen werden. Denn wie gesagt, es gibt auch Organisationen, die ihre Projekte nicht aufzwingen, sondern die Zivilgesellschaft begleiten und auch finanzieren. Wenn man jungen Menschen, nationalen Organisationen, also auch der Zivilgesellschaft, wirklich helfen möchte, sollte man diese begleiten und selbst über ihre Projekte bestimmen lassen. Besonders, weil sie die Auswirkungen auf ihre eigene Community am besten absehen können.
Qui auront de l'impact pour les différentes communautés et maintenant accompagner.
Zainabu hat in unserem Gespräch also dafür geworben, dass der Kapazitätsaufbau für die Jugend in der Region mehr im Fokus der internationalen Bemühungen stehen sollte und dass Projekte nicht von internationalen Geldgebern vorgegeben, sondern sozusagen lokal entwickelt und dann international lediglich begleitet werden sollten. Sie hat also das Gefühl, dass Jugendliche nicht genug in Lösungsansätzen auch von internationaler Seite sozusagen für politische Probleme, für wirtschaftliche Probleme mit einbezogen werden. Milena, ist sozusagen die lokale Bevölkerung, die Jugend innerhalb der Region überhaupt imstande dazu, dies zu leisten? Was für ein Potenzial steckt denn in der Jugend, das sozusagen alleinig zu übernehmen?
Ich glaube, der Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass nicht zugehört wird. Und dass eben bestimmte Dinge am Reißbrett geplant werden, die aber eigentlich den lokalen Realitäten oftmals nicht entsprechen. Und ich glaube, da, es gibt ja jetzt auch viel Diskussion über Dekolonialisierung, nicht nur in Außenpolitik, sondern natürlich auch in Entwicklungszusammenarbeit etc. Und ich glaube, ein Teil davon ist halt, erstmal zuzuhören und auch eventuell Dinge zu sehen, die man so vorher nicht gesehen hätte. Die, also einfach die Perspektive offen zu halten und sich einfach auch überraschen zu lassen von dem, was die jungen Menschen halt aus ihrer Lebensrealität mitbringen. Und dann vielleicht erst auch in die Planung zu gehen. Also da wirklich früher anzusetzen und gemeinschaftlich Dinge zu planen. Das machen wir zum Beispiel in unserer Recherche. Wir arbeiten mit lokalen Partnern zusammen. Unser Recherchedesign, unsere Forschung wird gemeinschaftlich geplant. Das heißt, wir setzen uns nicht hin und sagen, was interessiert uns, und dann bringen wir das dorthin, sondern wir machen Brainstorming gemeinsam, um eben alle Perspektiven von Anfang an mitzudenken. Also da würde ich ihr zustimmen. Jetzt zu der Frage, können Sie das alleine stemmen? Also erstmal, das, was ich gesehen habe, ist enorm. Also da, das ist nicht zu unterschätzen. Sie können sehr, 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 sehr viel. Auf der anderen Seite ist natürlich, was wir eben auch besprochen haben, sind die Herausforderungen einfach enorm. Das heißt, natürlich, denke ich, ist internationale Unterstützung immer noch weiterhin sehr, sehr wichtig. Und auch übrigens vielleicht da eine kleine Side-Note, wenn ich mir das erlauben darf. Mit steigenden Militärausgaben sollten diese Finanzierungen, ich glaube, ihr kommt nochmal drauf zurück, nicht hinten runterfallen. Es ist ganz wichtig.
Du meinst, dass die Deutschen, dass die Gelder von der Bundesregierung für die Entwicklungszusammenarbeit gekürzt wurden?
Absolut. Das muss weiterhin unterstützt werden, denn es ist sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, Prävention ist oftmals nicht sichtbar, leistet aber enorm viel vor Ort und ist sehr, sehr wichtig für die Menschen, nicht nur humanitäre Hilfe, sondern eben auch langfristigere Entwicklungszusammenarbeit, dass man hier andere Perspektiven ansetzt und vielleicht den Blickwinkel, wie gesagt, schärft und Jugendliche stärker mit einbezieht. Das ist sicher notwendig.
Wo stehen wir in 10 Jahren, wenn wir jetzt anfangen, auch dadurch bedingt, dass Militärregierungen vielleicht auch bewusst die Zusammenarbeit mit westlichen Akteuren reduzieren, mit Frankreich, mit Deutschland, mit den USA, Großbritannien und jetzt eben auf Russland setzen, was dann eben eher eine militärische Zusammenarbeit als eine entwicklungspolitische, humanitäre Zusammenarbeit ist.
Du hast jetzt angesprochen, die Militärkooperation mit Russland. Wir sehen natürlich, dass das auch sehr kurzfristig gedacht ist im Sinne von wirtschaftlichen Investitionen, die fast gar nicht getätigt werden. Also es bezieht sich natürlich hauptsächlich auf die Ausbeutung natürlicher Ressourcen in allen Ländern und natürlich die Militärkooperation, die letztendlich natürlich dem Machterhalt dient. Für die Bevölkerung springt hierbei natürlich wenig raus.
Interessant war es auf der anderen Seite im Zuge unserer Vorgespräche, dass da auch Tendenzen geschildert wurden, dass eben durch die zunehmende Kooperation mit Russland sich die Situation auch verbessert hat. Seit es zum Beispiel im Niger eine Militärregierung gibt, wurden erstmals, so wie ich es verstanden habe, auch junge Menschen mit Ministerposten ausgestattet und zumindest in städtischen Gebieten partiell die Situation für junge Leute auch irgendwie, zumindest was die humanitäre Situation angeht, verbessert.
Ja, absolut. Also das war auch interessant, da Zainabu zuzuhören, die natürlich als Jugendaktivistin dort auch vor Ort sieht, was sich verändert. Und das wird natürlich sehr positiv aufgenommen von der Jugend, dass eben diese Ministerposten, insbesondere die natürlich vorher nicht zugänglich waren oder wenig zugänglich waren, da hat natürlich auch, also die Regierung weiß natürlich auch, wie kann man sich selbst auch unterstützen. Also ich würde das auch als strategischen Schritt sehen, der natürlich hier auch dazu führt, die Massen sozusagen natürlich auch zu besänftigen oder hier auch sozusagen zu befürworten. Ob sich das jetzt, wie du sagst, halt auf lange Sicht tatsächlich auch hält. Wir haben das in anderen Kontexten gesehen, im Chat unter anderem auch. Da hat es sich teilweise oder nicht gehalten, ist eben die Frage. Genau, also wie sozusagen das Ganze sich nachhaltig gestaltet.
Vielleicht nochmal zu nehmen, was du sagtest und mit Russland und wie sie sich engagieren und eben was du auch meintest, dass da jetzt auch junge Menschen auch in politisch verantwortungsvoller Position installiert wurden. Also Das mag, oder es ist so, ne? Aber ich halte das tatsächlich für Symbolismus. Also ich glaube, da versucht man so ein bisschen einen Schein zu erwecken, der sich aber, wenn man genau hinschaut, nicht halten lässt. Ich hatte die Sicherheitslage schon erwähnt. Die ist definitiv nicht besser geworden. Sie war vorher schon schlecht. Sie ist vielleicht tendenziell sogar eher noch schlechter geworden. Auch die wirtschaftliche Lage ist nicht besser geworden, jetzt seit Russland sich verstärkt engagiert. Es gibt einige Versprechungen von Russland. Es soll da sogar in Burkina Faso ein Atomkraftwerk gebaut werden. Das muss man sich mal vorstellen. Dieser russische Nuklearkonzern, die waren jetzt neulich auf Besuch dort. Man muss sich das mal vorstellen, in einem Konfliktgebiet. Also das finde ich auch eine total waghalsige Geschichte. Es gibt Waffenlieferungen, es gibt anderes Equipment, was die im Übrigen auch schon zum Teil gab es Anfragen auch dieser Art an Deutschland. Das wurde natürlich dann abgelehnt. Ja. Also ja, die kriegen da was, aber man darf auch nicht vergessen, dass Russland da auch ganz klare Interessen verfolgt. Man muss einfach auch mal gucken, wo Russland sozusagen sich jetzt auch ausbreitet, wo sie auch schon länger sind, Libyen, Sudan und so. Es ist bekannt, dass auch der Ukraine-Krieg zum Teil durch Einnahmen aus auch Goldminen und anderen Ressourcen aus dem Sudan finanziert wird und so weiter. Also ich sehe das ziemlich kritisch und vor allem, jetzt möchte ich den Bogen zurückspannen, auch zu Engagement von Zivilgesellschaft, Engagement von Jugendlichen. Das, und das höre ich aus Burkina höre ich es ganz deutlich, aus Mali höre ich es ganz deutlich, im Grunde genommen auch aus Niger, das ist sehr viel restriktiver geworden. Man liest auch immer wieder von Verhaftungen dieser Menschenrechtsanwalt und jener Aktivist und so. Dann meistens große Köpfe, also bekannte Köpfe, jetzt nicht irgendwie Jugendliche, aber das schnürt sich zusammen. Das wird enger, das wird restriktiver und das ist eine ganz klare Form von Autokratisierung und diese Regime autokratisieren sich auch. Und von daher bin ich auch skeptisch, was diese Versprechen angeht, Transitionsphase und dann Wahlen und so weiter. Vielleicht wird es kommen, aber es wird immer wieder auch also verschoben. Und das muss man, glaube ich, einfach auch sehen. Und das macht natürlich auch, weil wir auch viel mit Zivilgesellschaft arbeiten, generell in der EZ, IZ, nicht nur als GIZ, auch andere Geber, macht natürlich dann auch das Engagement insgesamt schwieriger. Das ist klar.
Wir haben vorhin schon mal über die Glaskugel gesprochen. Wir haben jetzt über zukünftige Perspektiven auch in der Hinsicht gesprochen. Wir haben Zeynabou und Mustafa beide gefragt, was sie sich denn für die Zukunft wünschen, wenn sie mal in die Glaskugel schauen.
The first thing is a peaceful and secure environment across Africa. Again, when people ask questions as to what the aspirations for the future look like for young people, it's important to also delineate urban aspirations from rural aspirations. So for instance, people who live in rural areas in Nigeria just want a peaceful place to that's devoid of terrorism, devoid of ransom taking and banditry, and they just want to go to farm. So economic stability, that way they desire basically economic resources to improve their lives. Meanwhile, when you speak about urban, especially on social media, which is populated by urban youth, you hear things like interconnection between travel within Africa. How is it possible that traveling from Nigeria to Dubai or traveling from Nigeria to Europe is much more cheaper than taking a flight from Abuja to N'Djamena? You know, these are some of the issues that we aspire that, yes, there's the African Free Continental Trade Agreement, but then when you have issues of some countries pulling out of ECOWAS and some of these bodies, then it ultimately means that our aspirations for the future is threatened. So for me, I would say security, peace and security, ensuring economic stability, and then the issues of education and particularly political participation, as I had mentioned earlier. I think these are some of the aspirations that we have. There are issues of climate change as well. So ensuring that the environment is well protected and catered for so that we can pass on to our own children a better society and environment. I think these are some of the aspirations that we have as young people.
En fait, OK, ici au Niger, la jeunesse représente plus de... Donc la population nigérienne est majoritairement très jeune.
Wir sind hier in Niger einfach viele junge Menschen. Die Bevölkerung ist super jung. Und diese Menschen sind mit super vielen Herausforderungen und Problemen konfrontiert. Sie kämpfen unter anderem mit Arbeitslosigkeit, dem Mangel an Arbeitsplätzen, Armut und anderen Unsicherheiten, nur um einige zu nennen. Dabei sind es gerade die jungen Menschen, die dynamisch sind, die kompetent sind und wirklich bereit sind, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und auch ihre Situation zu verbessern. Ich glaube, dass es wichtig ist, mehr Verständnis für die Jugend hier aufzubauen. Nur so können wir Herausforderungen besser verstehen und dann auch gemeinsam daran arbeiten. Denn internationale Zusammenarbeit wird es immer brauchen. Vor allem zwischen uns Jugendlichen. Denn unsere Jugend ist die Gegenwart und die Zukunft.
Soweit die Stimmen aus der Region. Jetzt würde ich die Frage gerne an euch beide übergeben. Was glaubt ihr, was braucht es, um die Situation der Jugend im Sahel künftig zu verbessern? Und was ist eurer Meinung nach der Weg zum Erfolg, wenn ihr uns da einen kleinen Ausblick geben könnt?
Also interessant, dass Mustafa auch natürlich die Freihandelszone etc. anspricht, also auch Dinge, die über sozusagen den nationalen Rahmen hinausgehen. Ich glaube, hierfür braucht es wirklich auch Visionäre, die eben auch die Interessen der Jugend auch vertreten. Also ich glaube, es gibt Hoffnungsschimmer, zum Beispiel Ousmane Sonko im Senegal aktuell, wo man doch sieht, dass auch junge Menschen sich für ihre Zukunft auch in der Politik einsetzen, um eben genau auch die Interessen der Menschen, die sie letztendlich vertreten, auch in die weitere Politik, die nicht nur national, lokal ist, sondern eben auch regional in dem Sinne. Und vielleicht der zweite Punkt ist, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, ist der Faktor der Digitalisierung, also auch zu wissen, dass Jugend eben natürlich auch in den entlegensten Gebieten Zugänge zu Smartphones hat. Das heißt, sie sehen heute, wie der Unterschied ist. Das heißt, es geht hier nicht um, ich befinde mich absolut in einer schlechten Situation, sondern ich weiß auch genau, wie ich mich relativ in einer schlechten Situation befinde, in der ich sehe, wie die Staatsoberhäupte sich Villen bauen, wie sie eben Gelder in bestimmte Dinge investieren. Und das zeugt natürlich enormen Unfrieden. Also hier umso mehr, auch in Anlehnung an die Proteste, die aktuell stattfinden, dazu appellieren, dass eben auch die Politik sich da natürlich ans Herz fassen muss und diesen sozusagen Wünschen der Jugend eben auch nachkommen muss.
Dazu eine kurze Frage, welche Rolle spielt Social Media so in der Jugend? Also ist das auch ein Tool, um irgendwie zusammenzukommen und politisch da Umbrüche zu schaffen?
Absolut. Also ich würde sagen 100%. Wir haben es ja auch im anderen Teil Afrikas gesehen, also Nordafrika, da brauchen wir nur zurückzudenken an den arabischen Frühling, wo natürlich soziale Medien enorm wichtig waren, nicht nur um sich zu organisieren, sondern auch um Informationen auszutauschen. Natürlich werden die Medien heute verändern sich, also TikTok spielt natürlich eine enorm große Rolle, das sehen wir auch jetzt in den aktuellen Protesten, wo natürlich nicht nur für Organisation, aber auch eben zur Nachrichtenverbreitung bestimmte Messages, die sozusagen auch länderübergreifend natürlich in anderen Kontexten auch gesehen werden. Also was in Kenia passiert, geht natürlich an den Menschen in Ghana oder auch in Nigeria nicht vorbei.
Also vielleicht so als Ausblick, also ich würde jetzt tatsächlich in der aktuellen Situation nicht zu sehr auf die Zentralstaaten, auf die Militärregierungen setzen. Auch schon vorher, die Regierung davor, muss man auch klar sagen, die demokratisch Gewählten wirklich geliefert hatten auch die nicht. Misswirtschaft, Korruption und so weiter gab es auch da. Ich denke, wir als GIZ, generell als EZ und auch betrifft auch andere Geber, einen Weg finden, mit denen schon irgendwie zusammenzuarbeiten. Die sind gekommen, um erstmal auch zu bleiben. Keiner weiß, wie lange, aber die sind erstmal da. Aber ich glaube, wenn wir wirklich sozusagen Veränderungen wollen, und das ist so ein bisschen, knüpft an den Punkt an, den ich vorhin schon erwähnt habe, wo wir was erreichen können, wo wir Wirkungen erreichen können, dann ist es, glaube ich, in der jetzigen Situation auf jeden Fall die subnationale, lokale Ebene. Ich habe sehr viel unglaublich motivierte Bürgermeister gesehen, die in ihrer Stadt was machen wollen, die im Übrigen auch ihre Jugendlichen kennen, ihre Jugendorganisationen, die mit denen was machen wollen. Jugendorganisationen sind auch gerade lokal häufig dann organisiert, wollen in ihrer Stadt was machen, was verändern in ihrer Gemeinde. Fehlt häufig an Finanzierung. Wir haben das vorhin schon erwähnt, auch die Hürden, die damit zusammenhängen. Es fehlt auch den anderen lokalen Akteuren, den Gemeinden und so häufig an Ressourcen. Das sind halt auch frankophone zentralistische Systeme, wo sozusagen sehr viel Entscheidungs- und Ressourcenkompetenz halt in der Hauptstadt liegt und die Transfers, die fließen nicht immer so, das ist natürlich auch ein Problem. Aber da würde ich auf jeden Fall in der jetzigen Situation anknüpfen und da schaffen wir es, glaube ich, auch mit motivierten, guten, jungen Leuten zusammenzuarbeiten und Wirkungen zu erreichen. Und weil Mustafa das sagte, Economic Empowerment war so ein Schlagwort von ihm. Ich glaube, das können wir auch. Wir können sozusagen über die Ebene auch gehen, subnational, und können da, was ich vorhin schon erwähnte, Einkommensgenerierung, Jungunternehmertum und so, wir können da was machen. Da geht es nicht immer gleich um das super Startup oder irgendwie so, sondern das können auch einfach kleine Handwerksbetriebe sein oder kleine Läden oder so. Das ist dann häufig auch schon gut und ausreichend.
Ja, vielen Dank für die zwei Punkte nochmal am Ende. Damit kommen wir auch zum Ende unseres Gespräches. Also vielen Dank an unsere Gäste, auch an Marius, für dieses spannende Gespräch. Das hat auf jeden Fall noch sehr viele neue Einblicke auch mir gegeben. Zuhörerinnen dieses Podcasts kennen die folgende Tradition bereits. Wir wollen, dass ihr heute wieder mit einem etwas besseren Gefühl durch den Tag geht. Denn neben all den negativen Entwicklungen, von denen wir tagtäglich lesen und hören, gibt es weltweit auch einige positive Entwicklungen, die Hoffnung machen.
Und hier die Peace News des Monats.
Ich habe eigentlich an zwei gedacht. Erstmal eins, finde ich, unsere Gäste, die jetzt leider nicht hier im Studio sein konnten, aber Mustafa und Zainabu sind für mich einfach eine Inspiration. Ich habe selber mit Zainabu, wie gesagt, an der Universität in Niamey zusammenarbeiten dürfen und arbeite aktuell mit Mustafa. Und es ist einfach beeindruckend, wie sie, die aus sehr entlegenen Regionen auch in ihren Ländern kommen, einfach sich einsetzen wollen für ihr Land und großartige Dinge bewirken. Mustafa durch Forschung, aber auch durch tatsächlich Tourismusaktivitäten in seiner Heimatregion im Norden Nigerias. Und Zainabu einfach mit Anfang, Mitte 20 mit ihrer eigenen NGO, die halt in vielen Teilen Nigers großartige Dinge, insbesondere für junge Frauen im Niger bewirkt. Und der zweite ist vielleicht, das geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Wir hatten über Klimawandel auch gesprochen. Ich habe einen Freund im Tschad, der selbst aus Kanem kommt, also einer Region, die extrem betroffen ist durch die Desertifikation. Er hat vor einigen Jahren eine Organisation gegründet, in der er sich für Wasserpumpen, die solarbetrieben sind, einsetzt, hat immer wieder, also aktuell haben sie in 2023 schon 10.000 Menschen Wasser beschaffen können. Er hat aber immer wieder mit Finanzierungsmöglichkeiten gehadert. Er stand so viele Male vor der Frage, kann ich noch weitermachen? Er hat sich für den konsultativen Status bei ECOSOC beworben, also vor dem UN Economic and Social Council. Und jetzt, quasi letzten Monat, kam seine Akkreditierung durch, was für ihn bedeutet, dass er jetzt auch aktiv mit UN-Organisationen zusammenarbeiten kann und damit eben auch Finanzierungsmöglichkeiten über die UN erlangen kann. Und das ist einfach für mich eine tolle Neuigkeit, dass er eben seine Arbeit, die er für sein Land leisten will, auch weiterführen kann.
Also meine Peace News ist vielleicht eher ein bisschen so eine Entwicklungsnews. Also ich war vorletzte Woche in Kamerun auf einer regionalen Konferenz von Vertretern von Ministerien, subnationale, also Gebietskörperschaften, Gemeinden und so weiter, auch aus dem Sahel. Und war wirklich sehr positiv überrascht, wie viele Gemeinden tatsächlich das Thema Digitalisierung angehen, da auch zum Teil Jugendliche auch aus ihrer Gemeinde mit einbeziehen, wie sie versuchen, Dienstleistungen für die Bevölkerung ganz allgemein zugänglicher zu machen, digitaler zu gestalten. Trotz aller Widrigkeiten, die es gibt, trotz der Rahmenbedingungen, über die wir jetzt auch viel gesprochen haben, Militär, Regierung und so weiter, fehlende staatliche Förderung und so weiter. Aber man sieht, dass da was vorangeht, dass man versucht, da die Dinge zu verbessern. Wie gesagt, etwas, was ich vor ein paar Jahren noch gar nicht für so möglich gehalten hätte in der Region. Ja, sehe da auf jeden Fall Potenzial, sich zu entwickeln und speziell auch für Jugendliche sich einzubringen und vielleicht auch einkommensgenerierende Maßnahmen daraus zu schaffen.
Ja, tausend Dank auch von meiner Seite an euch beide für die vielen neuen Eindrücke, die ich durch euch heute erlangt habe, die wir heute durch euch erlangt haben. Es war eine sehr spannende Diskussion, ein sehr spannendes Gespräch, fand ich. Viele Grüße gehen an dieser Stelle natürlich auch in den Niger und nach Nigeria. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn ihr Rückfragen habt, Feedback, gerne wie immer an podcast@big.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ein Like da lasst. Wir sind bisher bei 44, da geht auf jeden Fall noch mehr. Und ja, wenn ihr uns einfach auf den gängigen Streaming-Portalen bewertet.
Ja, die heutigen Grüße des Tages gehen raus an unsere Kollegin Amelie aus Milenas Sahel-Team. Die hat uns im Hintergrund der Folge stark supportet. Und ja, vielen Dank. Habt alle einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Not a Pax Americana, enforced on the world, not the peace of the grave, or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children, but peace for all men and women, not merely peace in our time. Peace in all time.